Ja, Vater im Himmel, du kennst unsere Herzen, unsere Gedanken von Ferne, du weißt, was wir brauchen, auch an diesem Tag. Du kennst unser Leben, du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen. Und ich bitte, dass du die Gnade schenkst, Herr, dass wir das empfangen, was du uns geben willst, was du uns sagen willst, was du bewirken willst. Herr, dein Reich besteht nicht in Worte, sondern in Kraft und die Beweisführung deines Geistes. Deine Worte sind Geist und Leben. Ich bitte, Herr, dass das fließt an diesem Morgen. Ich bitte, dass du mir die Gnade schenkst, dass ich das sage, was du möchtest und dass wir es auch so verstehen, wie du es meinst, Vater. Dir gebührt alle Ehre. In Jesu Namen. Amen. Was ist los? Mein Kragen umkrempeln, gut. Ist das schon richtig? Das ist mal gut, dass man eine Frau hat, ne? Hätte dir die ganze Zeit gedacht, was sieht der komisch aus? Und ich hätte gedacht, was guckt der komisch, ne? Und dabei brauchte ich nur die Krage eben in Ordnung zu bringen. Und eigentlich ist das so, wir brauchen das im Leben eigentlich immer, dass jemand anders auch zu uns guckt und wir wissen, dass der Vater im Himmel auch uns sieht und dass er uns in Jesus sieht und dass er uns mit Gnade sieht, dass er mit gnädigen Augen auf uns sieht und dass wir auch verstehen, wie er uns sieht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich bete das eigentlich oft, dass Gott mir die Gnade schenkt, dass ich mich selbst sehen kann, wie er mich sieht und dass ich die Menschen um mich herum auch mit seinen Augen sehe. Weil man beurteilt so oft nach seinen eigenen menschlichen Bewertungen auch sich selbst. Und wie wichtig ist, dass wir dann verstehen, wie Gott uns sieht und diesen Bild dann auch übernehmen. Man kann vieles über sich denken, aber wie man aussieht. Aber wenn man in den Spiegel guckt, dann weiß man sehr sicher. Ja? Und Gott will für uns auch diesen Spiegel sein, dass wir uns sehen dürfen in den Herrn Jesus. Und das ist etwas Wunderbares. Ich habe schon den Eindruck, dass der Heilige Geist am Wirken ist in unserer Mitte. Und dass Sabine hat schon gesagt, diesen Bibelvers, halte, was du hast, sodass die Krone nicht genommen wird. Klaus hat auch in der Lobpreisseite gesagt, nichts kann uns trennen, aus Römer 8, ich glaube Vers 23, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Ja, nicht Leben, nicht Tod, welche Macht oder nichts kann uns trennen. Und wenn wir dann dieses Wort hören, auch aus der Offenbarungen, behalte, was du hast, sodass keine dir die Krone nimmt, dann ist eine Krone, sagt etwas von einer Position, ne? Weil nur Könige haben eine Krone auf, stimmt's? Ne? Okay, mit Karneval stecken manche auch sowas auf dem Kopf, aber wir wissen, das ist ein Witz. Aber es hat etwas mit einer Position zu tun, und die ein Mensch hat, wenn er wirklich eine Krone trägt. Und wenn wir das behalten sollen, was uns geschenkt bekommen ist, sodass unsere Krone nicht genommen ist, dann heißt es eigentlich, wir müssen unsere Position behalten, die uns geschenkt ist. Und ich denke, der Jesus hat uns das sehr gut gezeigt, wie er das gemacht hat. Weil er, der Sohn Gottes, der ja eigentlich schon beschuldigt wurde, weil er hatte gesagt, er ist der König der Juden, ne, würde gesagt. Und das war schon ganz, Pilatus hat ihm das dann schon gefragt und wir können vielleicht mal diese Bibelstelle lesen, Johannes 18. Und dann sagte Herr Jesus auch, dass mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, Vers 36. Pilatus fragt ihm so ungefähr aus, ne? Was hast du getan, was ist mit dir? Und Jesus antwortet dann Vers 36, das ist kurz vor, dass er dann auch diesen Leidensweg geht. Und gedemütigt wird, ja, auf übelste Art hingerichtet wird, falsch beschuldigt wird. Der ihm übergibt, sagt, ich finde keine Schuld in dem. So, er hat eigentlich das Allerübelste dieser Welt, hat ihn getroffen und kurz davor sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das Interessante ist, wenn man in der Bibel immer von dem Reich Gottes hört, könnte man auch sagen, die Königsherrschaft Gottes. So dort, wo Gott regiert, wo sein Königreich ist, das ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würde darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. So, ja, Jesus macht eigentlich einen großen, eine Gedankenfehler, die viele Leute um ihn herum hatten. Er wurde zum Teil gesehen als denen, der Israel und die Juden retten würde von der römischen Herrschaft und dass er kämpfen würde und dass er Freiheit bringen würde. Und sagt, nein, das ist nicht mein Ziel, denn mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns in unserem Leben, auch sehr relevant, dass wir das richtig verstehen, sodass wir die Dinge in dieser Welt einordnen können. Wenn Jesus das sagt, dann sehen wir eigentlich vor die Augen eine völlige Versager. Eine, der hat wohl Wunderbares getan, aber am Ende steht er da und wird hingerichtet. Er steht da, muss Rechenschaft ablegen vor Pilatus, wird ungerecht behandelt und er wird in den Tod hineingeführt. Und in diesem Moment sagt er, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ich stehe über das. Ich stehe über was, was er alles, was er sieht, was so geschieht. Das geht über das hinaus. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Haltung. Petrus sagt, dass wir auch ein königliches Priestertum sind. Die Bibel sagt es in, vielleicht müssen wir die Bibelstelle auch mal aufsuchen, Kolosser 3, Vers 1. Ich liebe den Kolosserbrief, wenn du etwas verstehen willst von der Position, die du durch Jesus bekommen hast, dann sind so der Epheserbrief und der Kolosserbrief sehr gute Briefe, um zu lesen, um das auf dich einwirken zu lassen, denn das hilft dir zu verstehen, welche Position du hast und tatsächlich, dass dir nicht das genommen wird, was du bekommen hast, so dass du deine Krone auch behältst, deine Position behältst, ja. Und Paulus schreibt die Kolosser in Kapitel 3, Vers 1, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht oder habt die Ausrichtung und die Blickrichtung, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechte Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. So, das ist eine Position. Wir sind gestorben nach diesen alten Menschen, der ohne Gott lebte und der ganz einfach nur nach seinen Begierden und Lüsten ging und nach seinen Vorstellungen, die dürften wir ablegen, mit dass der Jesus gestorben ist, sind wir mit ihm. Wir waren schon tot, er ist in unser Tod hineingekommen, die Strafe bezahlt und uns da herausgenommen. Ja, und dann lesen wir auch in den Korintherbrief in Kapitel 1, dass wir sind versetzt worden von Gott in das Reich seines Sohnes. Und so sind wir zu Königskinder geworden. Amen. Das ist, was er getan hat in uns. Das ist ein geistlicher Vorgang und das ist, wie es festgelegt ist. Darum sagt er auch, wir sind, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechte Gottes. So, und da sollen wir uns drauf aufrichten, wenn wir sind gestorben an unser alter Leben und wir sind nun verborgen mit Christus in Gott. So, das ist eine Position, die wir bekommen haben und wir werden auch, und wir haben schon Teil, im Glauben an seine Herrlichkeit, aber irgendwann wird das offenbar und dann werden wir sehen, werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Auf einer anderen Stelle sagt die Bibel, wenn wir ihn sehen, werden wir ihm gleich sein. So, wie Jesus da steht beim Pilatus und wie das vom Menschlichen aussieht, das ist ein völliges Versagen, ein Ende von einer guten Karriere. Er hat Menschen geheilt, hat tausende Zuhörer gehabt, hat Leute aus dem Tode auferweckt und so weiter. Am Ende steht er und es sieht nach einem völliges Versagen aus, sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ich bahne einen Weg für euch, dass ihr mit mir in die ewige Herrlichkeit Gottes könnt. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann haben wir diese Position im Prinzip schon bekommen. In Kolosser 1, Vers 13 heißt es, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. So, wir sind auch schon zu Königskinder gemacht. Ist das nicht wunderbar? Sehen wir das immer vor Augen? Erleben wir das immer? Sagt unsere Welt das und unsere Wahrnehmung uns das immer? Nein. Ja? Weil manchmal geht es einem Hunde dreckig. Manchmal hat man Auseinandersetzungen, manchmal gibt es Krankheit, manchmal gibt es Probleme. Wir sehen in dieser Welt und wir sehen nichts von der Königsherrschaft Gottes. Stimmt es? Ja. Aber im Glauben dürfen wir wissen, das Behalten, was wir bekommen haben in Christus, die Wahrheit ist, dass ich schon im Geiste versetzt bin und schon im Geiste mit ihm eins bin und dass ich noch in dieser Welt wandle, aber in Christus schon eine Position habe, schon eine Sicherheit habe, dass ich das alles, was ich nun durchgehe, nichts daran abtut, dass ich ein Königskind bin, dass ich eine Position bekommen habe von Gott und dass Gott mich sieht als ein Kind Gottes und dass ich zu seinem Reich, zu seiner Königschaft gehöre. Und das ist eine wunderbare Aussage und das hat mit Glaube zu tun, der uns gegeben ist, nicht auf Grundlage von unseren Gefühlen oder was noch, sondern was den Herrn Jesus für uns getan hat. Und so in Lukas 17, Matthäus, Markus, Lukas, Matthew, Mark und Luke und John, für die, die das Englisch lieber mal machen, dann Lukas 17, Vers 20, 21, so Lukas 17, 20, 21, da legen wir, als aber von dem Pharisäer gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, wann kommt die Königsherrschaft, ja, antwortete ihn und sprach, so die Pharisäer, wann werden wir sehen, dass du uns von den Römern erlöst, wann werden wir sehen, dass Israel wieder in seine Würde zurückgeführt wird, ja. Dann sagte Herr Jesus, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Ja? So nicht so, dass wir sehen können, hier, dass es gleich sichtbar ist. Sondern so, dass man das Reich kommt, nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja? Oder in eurer Reichweite. Dort, wo ich bin, ist das Reich Gottes. Und Luther übersetzt es so, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Ja, wenn wir den Herrn Jesus angenommen haben, wenn wir gereinigt sind von unserer Sünde, dann werden wir von Neuem geboren und wir werden versetzt in das Reich Gottes hinein. Wir sind Königskinder. Das Interessante ist, weil wir vorhin das gelesen haben, dass wir versetzt sind im Reich Gottes, in dem Kolosserbrief, dass wir mit Christus eins sind und in die Herrlichkeit schon im Glauben teilhaben, dass er kurz danach sagt, darum legt ab all diese Dreck, den üble Rede, Sünde und so weiter, denn das passt nicht zu einem Königskind. Stimmt's? Das passt nicht. Ich weiß nicht, wenn man so beim Zahnarzt, ich glaube, das ist der einzige Moment, dass ich in solche Blätter liest, dann liegen da so diese, ich will nicht diskriminieren hier, aber die Frauenblätter dann und dann steht da was über diese königlichen Häuser und so. Und wenn du die siehst, die sind immer richtig aufgedirkt. Stimmt doch, ne? Ich muss euch sagen, ich komme aus Holland, ich bin aber kein Fan von königlichen Häusern. Ich bin, was das geht, eher Republikaner, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber die stellen sich immer richtig schön dar. Warum? Das gehört zu so einer königlichen Würde. Was da auf der Hintergrund sich spielt. Ja. Wir waren in Holland und haben dann gearbeitet. So, da kannst du sehen, dass ich nicht so ein Fan von Monarchien bin und so weiter. Aber da können wir gerne beim Kaffee darüber reden. Das ist nun nicht so das Wichtige. Aber das Wichtigste ist, dass wir wissen, dass wir Königskinder sind und dass wir dann auch so dementsprechend leben, dass das dazu gehört. Und so, dass wir diesen Blick in Kolosserheimer gelesen, richtet euren Blick auf das, was droben ist. Weil was um uns herum ist, das gibt manchmal ein völlig anderes Bild. Ja, als was uns geschenkt ist in unseren, als Kinder Gottes. Und wenn wir den Herrn Jesus sehen, dann gibt es doch erstmal ein Bild, sagt, das ist ein König, ne? Und später spotten sie selbst am Kreuz, ne? Wenn du dann wirklich so der bist, dann kommt doch runter und so. Er tut's nicht, von seinem Reich ist nicht von dieser Welt. Er hatte völlig andere Ziele. Er hatte das Ziel, den Weg frei zu machen vor dem Himmelreich. Ja? Denn wir wissen, die Herrscher dieser Welt, die kommen und gehen. Alle reden von Putin, aber einiges sicher, über 20 Jahre ist der Mann nicht mehr da. Es ist schrecklich, was geschehen wird. Dieses Leiden ist eine Tatsache. Aber wie das Einzige, was doch noch Hoffnung gibt, ist, dass wir das Kreuz sehen und dass Gott eine Antwort hat auf dem Leiden, auf dem Tod, auf dem Sterben und so weiter und dass das in Christus ist und dass unser letztendliches Ziel in den Himmel ist. Und Petrus sagt, das Ziel eures Glaubens ist die Seele Seligkeit. Und wenn wir das Wort gehört haben,
halte fest, was du hast, so dass die Krone nicht genommen wird. Dann ist diese Krone, das ist die das ist in der Ewigkeit, dass wir mit ihm herrschen werden. So, und das ist ein Weg zu gehen. Und das ist ein Weg, den man auch durch schwierige Zeiten geht. Weißt du, unser Körper hat ein Verfallsdatum. Das finden wir vielleicht nicht schön, aber das ist so. Und irgendwann werden wir ihn ablegen müssen. Gott hat uns geschaffen nach Geist, Seele und Leib. Aber das echte Leben, das ist das geistliche Leben, das er uns geschenkt hat. Das ist diese Versöhnung, dass unsere Seele, was uns in dem Sinne ausmacht, in unserem Denken, unserem Empfinden, von unserem Wesensart, ist gereinigt. Und wir gehören zu ihm. Und unser Geist ist lebendig gemacht. Und wir müssen den Leib ablegen, um den neuen anziehen zu können. Das sind Prozesse. Und wir leben in dieser Welt, wo wir mit den materiellen Dingen zu tun haben. Und die sind nicht unwichtig, aber sie sind nicht das Allerwichtigste. Denn darüber steht, wir sind mit Christus schon versetzt in das Reich Gottes. Und das ist ein herrliches Ziel. Ich sage, Gott hat zwei Ziele auf dieser Welt, dass er verherrlicht wird, gesehen wird durch unser Leben. Und wir dienen mit das, was Gott uns geschenkt hat. Da tragen wir auch eine Verantwortung. Und das sollen wir ausleben. Aber das Endziel ist, dass wir in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit bei ihm sind. Und das dürfen wir uns nicht aus dem Auge verlieren, dass wir den Glauben nicht verlieren. Und so, es ist ein bisschen ein Bild. Letzte Woche habe ich in der Gemeinde gepredigt und kam jemand zu, der erzählte, dass sein Sohn ist vom Glauben abgefallen. Der hat sich mit dem Alten Testament so auseinandergesetzt und hat dann gesagt, Gott kann doch nicht ein Gott der Liebe sein. Wenn man das Alte Testament liest, da ist eine Härte, wenn man nur schon seht, von Jericho, du musstest so alle abschlachten, die da drin waren, rum. Das hört sich so gut an irgendwie. Die Mauern fielen, die Kinderlieder singen, aber das war gräuelhaft, was sich da stattfand. Und der sagt, nee, ich kann nicht an diesen Gott glauben, wenn ich das Alte Testament studiere und das alles sehe. Aber das kommt, wenn man nur ein Sicht hat. Nicht auf die Ewigkeit, nicht auf die geistliche Welt, sondern nur auf diese sichtbare Welt. Aber das Interessante ist, dass Jesus dann zum Beispiel Sodom und Gomorra, Jesus sagt von Sodom und Gomorra, dass denen besser gehen wird, als die Leute in Kapernaum und dass sie ein weniger schweres Gericht warten. Das sagt er ganz lange danach. So die geistliche Perspektive von den Dingen, die dürfen wir nie verlieren. Das, was wir vor Augen sehen. Wir sehen nur, was vor Augen ist. Aber Gott sieht über allem. Und diese geistliche Realität, die ist die steht über die sichtbare Dinge. Ich finde es sehr interessant. Wer von euch kennt die Geschichte die Verherrlichung oder die Verklärung Jesu? Die meisten kennen. Ja, man liest das so leicht. Aber da kommen Elia und Mose. Der Mose war dann ungefähr schon 1200 Jahre tot. 1200 Jahre. Das ist so, wenn wir nur mit einem reden würden, der 800, noch vor das Mittelalter und so, der vielleicht noch in einem Wolfsfell hier durch die Gegend rennen würde oder was dann auch, ja? Auf einmal, so, dann sehen wir, dass diese Dimension, dass dieses, wenn Jesus sagt, mein Reich, mein Königsherrschaft ist nicht von dieser Welt, die ist zeitlos, die ist ewig und es ist mit dem Wesen Gottes durchdrungen und da steht nichts über ihm. Auch die Zeit nicht. Und dann ist er da zusammen und dann ist Mose eben da, Elia, ne, das war noch wieder ein bisschen später. Aber es ist schon da und das ist die geistliche Realität, diese geistliche Welt. Und Jesus war aus dieser Welt gekommen, hat die Herrlichkeit abgelegt, wurde Mensch und da stand er. Aber er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wenn sie dann zusammenkommen, strahlt er und die Jünger, die waren das doch schon auch sehr beeindruckt. Und darum glaube ich so, dass es so hilft, wenn wir in dieser Welt, das Leben, das gelebt werden muss, in die Auseinandersetzungen, in die Siege und die Niederlage, dass wir verstehen, aber ein Ding ist fest, ich gehöre zu dem Herrn Jesus. Er hat mir diesen Ort geschenkt und ich stehe in einer Beziehung mit meinem Vater im Himmel und nichts kann mir das nehmen, weder Leben noch Tod, keine Macht oder was dann auch. Die Bibel sagt, das Reich dieser Welt, das in dieser Welt liegt im Argen. Und die Herrscher dieser Welt, Epheser 6, das sind böse Geister und so, da braucht man sie gar nicht, da braucht man nicht viel Fantasie. Da braucht man gar keine Fantasie. Man sieht so viel Elend. Und es gibt so viele Dinge auch persönlich, wo man sich mit auseinandersetzen muss. Aber in dem Allen sind wir mehr als Überwinder, sagt die Bibel, denn wir gehören zu Jesus. Und der hat diese Welt überwunden, diese Endlichkeit, diesen Auswirkungen der Sünde. Und das ist ein herrliches Geschenk. Ich habe es euch öfters gesagt, aber es hat mich so bewegt, weil man hört oft schöne Geschichten, aber von Leuten, man liest sie irgendwo. Aber ein von meinen besten Freunden, seine Frau starb mit 30 Jahren. Sie hatte gerade ein Baby, ich glaube noch kein Jahr alt oder ein Jahr alt. Und sie starb an Krebs. Und er war als Missionar nach Argentinien gegangen, zusammen mit seiner Frau. Er war Japaner, enterbt worden, weil er gläubig geworden war. Ich war mit ihm auf der Bibelschule. Und er hat mir dann erzählt, in dem Moment, und sie haben natürlich viel gebetet und gefastet, aber das verstehen wir auch nicht. Und dann im Moment, dass seine Frau starb, sagt, wir waren gerade nebenan und haben gebetet. Und dann ruft Martha, hieß sie, Martha rief, komm, sie kommen mich holen. Und dann wollte sie aufstehen, hat mit seinem Schwager gebeten in den Nebenraum und sagt dann auf einmal bei der Gegenwart Gottes so, und ich weiß, Gott macht das sehr unterschiedlich. Du kannst Gott nicht, wir können Gott auch nicht verstehen. Gott ist größer. Aber er sagt, wir wollten aufstehen, aber die Gegenwart Gottes war so da, wir konnten nicht aufstehen. Wir sind auf alle Viere aus dem Zimmer gegangen, in dem Bett, zu dem Raum, wo sie lag. Und sagt, dann hat sie sich schon hingesetzt und sie sagt, sie sind da, komm mit, sie kommen mich holen. Und sagt, dann ist sie gegangen. Und das ist ein sehr guter Freund von mir. Sein Wort glaube, kann ich wirklich glauben. Sagt, und dann ist sie gegangen. Er sagt, ich habe keine Angst vor dem Tod. Und so mitten in den Elend, weil er ist dann durch ein ganz schwerer, der war als Missionar hingegangen, hatte gar keine Familie, kannte kaum Leute da, ist dann irgendwo in Achtung, Großstadt oder beim Pastor untergekommen und ist mit einem kleinen Baby, hat er schwere Zeit gehabt, musste da durch. Aber er hat gleichzeitig auch etwas in der Herrlichkeit Gottes gesehen. Und die Bibel sagt, weint mit dem Weinenden, ne? Und dass wir fröhlich sein dürfen mit dem Fröhlichen. So, es heißt ganz einfach, es gibt Kämpfe, es gibt Auseinandersetzung, aber diese ewige Herrlichkeit, die uns in Christus geschenkt ist, die wird nicht wackeln. In der Hebräerbrief heißt es, dass wir, ich habe das irgendwo aufgeschrieben, Hebräer 6 ist es, glaube ich, dachte ich, hätte es aufgeschrieben, Hebräer 6, Versen 19 bis 20, und da heißt es, ja, vielleicht muss man Vers 18 auch da lesen, so Hebräer 6, Vers 18, so sollte durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, eine starke Trost haben, die wir uns Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung, so diese Hoffnung, in Christus. So, diese Hoffnung haben wir als ein sicherer und fester Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. So, wir haben nun eine Hoffnung, die schon in die Ewigkeit hineinschlägt. Wie ein Anker, das festhält, ein Schiff festhält im Sturm, haben wir nun schon eine Hoffnung, die uns in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit, in der Gegenwart Gottes schon festgelegt ist. Und das ist ein herrliches und das ist auch ein Geheimnis. Wenn der Kolosser sagt, dieses Geheimnis, ich muss sagen, letztes Jahr, ich habe es euch schon ein paar Mal gesagt, aber letztes Jahr, es ging mir sehr schlecht und ich habe wirklich gelitten, aber mitten darin habe ich gespürt, Gott trägt mich. Er ist da. Hat es das einfacher gemacht? Ja, es hat es ertragbarer gemacht, aber es ist diese Dimension, die man eigentlich nicht verstehen kann als Mensch, weil rein in die menschliche Wahrnehmung sagt so eigentlich nur, es geht mir doch nur hundert dreckig und ich leide. Aber Mitte darin ist dieser Trost Gottes, der real ist, der handfest ist. Die Bibel verspricht uns nie, dass wir einen rosaroten Weg haben. Aber verspricht es bei uns und dass sein Reich kein Ende hat. Ich mag dieses Bild in Daniel. Da gibt es tatsächlich große Reiche, die kommen. Aber am Ende kommt ein Reich, ein ewiges Reich, das kommt anrollen und das wird nicht aufhören. All die anderen Reiche kommen und gehen. Auch das ist alles vergänglich. und auch die Dinge, unser Leben. Unser Leben hier auf dieser Erde ist vergänglich. Aber mitten darin ist die Dimension Gottes und kann Jesus sagen, dass er tatsächlich König von einem Reich ist, das nicht von dieser Welt ist und das unvergänglich ist. Und ich glaube, das ist für unsere Wahrnehmung ganz, ganz wichtig. Ich habe ein Buch gelesen. Ich weiß nicht, wie der Autor ist. Autor, ich habe, das hat mir sehr angesprochen. Es war ein junger Mann und der ist heute ist er Arzt. Er hat viele Menschen beim Sterben begleitet. Er schreibt so auch so ein Erlebnis auch bei dem Sterben. Aber er selbst ein Geschichte war so, wir waren in einer gläubigen Familie groß geworden, auch gläubig geworden, hat auch Gott richtig erlebt. Und dann als junger Mann hat er mit seinen 17 Jahren Schreckliches erlebt. Irgendwie seine Verwandtschaft, mit dem er sehr viel zu tun hatte, die wohnt auf dem Bauernhof, er hat mit dir auch zusammen immer im Sommer Gemüse oder Früchte verkauft in Amerika auf dem Markt. Und die haben das Schreckliches erlebt. Dieser Bauernhof wurde von drei Verbrechern, Schwerstkriminelle überfallen. Die sind später auch gepackt worden und haben überfallen. Da wohnte dann sein Nichte mit ihrem Mann und ich glaube noch zwei andere, der Opa und so weiter. Die Frau haben sie vergewaltigt, die andere erschossen und so weiter. Und das waren gläubige Leute. Und dann mit 17 hat er sich entschieden, ich glaube, der war 17, dann hat er sich entschieden, ich kann nicht an Gott glauben. Er hat eigentlich viel mit Gott erlebt, aber sagt, ich sage Gott tschüss, wenn er sowas erlaubt, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben. Dann hat er angefangen zu studieren, war ein schlauer Kerl, ist Arzt, hat ein Medizinstudium angefangen und dann lernte er ein Mädchen kennen, die war gläubig und ja, er fand die richtig hübsch und wollte wohl hinter sie her, aber sie wollte dann doch nicht von ihm wissen. Und hat mit ihm auch über Gott geredet. Und mit Gott war er durch. Und dann hat er aber, das war ein anderer zu ihm, weil er wirklich in die Enge kam, sich ausgestreckt, um Gott wieder ja, zu suchen oder zu fragen, wenn es dann doch, wäre er doch wirklich da, weil er mit diesem schrecklichen Verlust und die Dinge, die er erlebt hat, ganz wenig fettig geworden war. Und dann ist er im alleine ein paar Tage in die Berge gegangen und dann hat Gott ihm eine Vision geschenkt. Und das, Gott macht das nicht immer. Ich habe auch schon oft gesagt, ach Herr, rede du durch einen Traum zu mir. Oder was auch, ich muss euch ganz ehrlich sagen, bisher hat er es noch nicht gemacht. Aber Gott ist Gott und er weiß, wie er redet. Aber da hat er dann eine Offenbarung bekommen. Und da kommen gerade die Leute, die er verloren hat, wo er so darunter gelitten hat, die dieses schreckliche Leben, die kommen zu ihm und er sagt, das war kein Traum, sondern es war, als ob ich in eine andere Welt versetzt wurde. Die kommen zu ihm und sagen, hadert er doch nicht, mit uns geht es so gut und du brauchst dich da keine Sorgen, mit uns geht es sehr gut. Und das hat ihn dann so bewegt und geholfen, dass er sein Leben wieder Jesus anvertraut hat. Und sagt, ich vertraue trotzdem Gott. Und er ist Arzt geworden und hat viele Menschen auch beim Sterben begleitet. Das ist eigentlich ein sehr interessantes Buch. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, wenn Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dass wenn wir Verluste sehen, Verluste erleben und so weiter, heißt es nicht, dass seine Herrschaft aufgehört hat. Sondern es heißt, dass diese Welt im Argen liegt und dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir Verheißungen haben. Während wir in diesem Weg gehen, waren wir Verheißungen von Heilungen, waren Verheißungen von Hilfe, waren Verheißungen von Fürsorge und so weiter. Aber wir lesen gleich in diese gleiche Bibel auch, dass das keine vollkommene Erlösung ist. Dass wir an Paulus sehen, der mit Krankheit zu kämpfen hat, wo er nicht von befreit wird. Dass wir auch sehen, dass Leute in Offenbarungen, dass der Teufel wird euch ins Gefängnis werfen. Wir wissen von Leuten, die frühzeitig sterben und eher sterben und so weiter, aber dass die ewige Herrlichkeit, dass wir Teil sind von einem unzerstörbaren Reich, ja, weil es heißt hier in Hebräerbrief Kapitel 7 von einem unzerstörbaren Leben, ja, und dass das durch den Herrn Jesus uns geschenkt worden ist, dass das über das hinausgeht. Und Vielleicht muss man da, das ist mal interessant, was ich euch gesagt habe, in der Petrusbrief, wo das heißt, die Seele Seligkeit, 1. Petrus 1, Vers 9. So. Dann muss ich nehmen, der Petrusbrief ist in der einen Bibel auf eine andere Stelle als in der andere. So. 1. Petrus 1, Vers 9, da lesen wir hier, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit, das ist die völlige Freiheit, das ist bei Gott anzukommen, dann lesen wir da in die Verse, in diesem Zusammenhang, in Vers 4 lesen wir, dass wir durch den Herrn Jesus wiedergeboren sind, Vers 3 heißt es, zu einem unvergänglichen und unbefleckte und unverwelkliche Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. So, das ist keine Süßhalter. Leute sagen dann oft, ach ihr Christen, ihr glaubt doch nur, weil ihr einen psychischen Fluchthügel braucht, ne? Und irgendwie durch das Leben und am Ende wird es erst gut. Nein, das ist eine herrliche Hoffnung, die wir haben für die Ewigkeit. Und das ist eine Verheißung, der wunderbar ist. Ich bin so froh, dass meine letztendlichen Ziele nicht auf dieser Erde liegen, weil ich weiß, die werden sich alle auflösen. Irgendwann steht da auch ein Grabstein und dann steht Roland drauf, 10.10.60 und irgendwann pum, auch ein End und dann ist das Leben gelebt, stimmt's? So, und dann ist es doch viel wichtiger, dass ich auch schon weiß, in den Herrn Jesus habe ich mein Ziel in die Ewigkeit. Und natürlich ist es wichtig, was wir zwischen diesen beiden Dingen leben. Und ich möchte auch gerne gesund alt werden und so weiter. Aber ich habe schon mehr Kämpfe gehabt, als ich mich gewünscht hätte. So ist das Leben nun mal. Und darum ist es gerade herrlich, dass wir ein Ziel haben. So ist es herrlich, dass wir eine Krone haben, die uns schon auf unserem Kopf gesetzt ist, ja. Und das ist ein Geheimnis mitten in diese Kämpfe hindurch. Wer von euch kennt dieses Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchströmt? Wenn Friede mit Gott meine Seele durchströmt. Einer sagte, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn, in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Weißt du, wer das geschrieben hat? Das war ein Rechtsanwalt. Er war ein gläubiger Rechtsanwalt, der hatte eine Frau und 4 Töchter. Der hat schon einmal sein ganzes Heim und sein Dings war alles schon mal verbrannt worden. Und seine Frau war krank und er wohnte in Amerika und die sollte mal irgendwie frische Luft und so weiter. Und dann hatte seine Frau, und dann wurde sie zu 6, seine 4 Töchter und seine Frau und er, die wollte nach England irgendwie um eine Zeit, 1850 ungefähr war das, um eine Zeit, so einen Urlaub, Erholung zu haben vor seiner Frau. Aber er konnte dann nicht, er musste noch Geschäfte tun, dann hatte seine Frau und seine Kinder schon geschickt. Und der Mann hat schon viele Schicksale gehabt. Und dieses Lied, das hat er kurz danach geschrieben, er hat seine Frau geschickt und dann bekommt er ein Telegramm von seiner Frau. Ich habe es überlebt, aber unsere 4 Kinder sind ins Meer ertrunken. Und dann kommt er später mit dem Schiff auch zurück, auch an diese Stelle, wo das Schiff untergegangen ist, das war, glaube ich, nicht weit von England. Und dann kurz danach schreibt er mit dem Leiter, mit den Tränen, schreibt ihm, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, sagt, mir ist wohl im Herrn. Das geht nur, wenn wir verstehen, wenn einmal Gott uns tröstet und wenn wir verstehen, dass wir in Christus schon in himmlische Örter gefestigt sind, dass das unser Ziel ist und dass er letztendlich über allem steht. Sonst kann man so ein Lied nicht singen. Und darum ist es auch so wichtig, wenn das in dem Petrusbrief heißt, und dann ist auch, dann heißt es erst hier, dass wir da in den Himmel sind, ja, das ist schon aufbewahrt, der Erbe ist im Himmel aufbewahrt, und dann lesen wir in Vers 6, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit eure Glaube aus echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutet wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus, wenn wir ihm sehen, werden wir ihm gleich sein. Und das ist eine herrliche Verheißung, Mitte durch die mancherlei Anfechtungen, wie es auch hier heißt. Und weißt du, das ist im Kleinen und im Großen. Die Bibel sagt in Offenbarungen, Schlüsselvers von Offenbarung ist, und sie haben überwunden durch das Lammesblut und das Wort ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht lieb gehabt bis in den Tod. Und wir, das Leben ist ein herrliches Geschenk. Aber der Jesus hat gesagt, wenn wir nicht bereit sind, das Leben hier loszulassen, dann können wir das echte Leben nicht annehmen, nicht packen. Und das ist in kleine Schritte, ist das wahr? So wie wir leben als Jünger, dann sagen wir auch nicht, nein, ich will erst das Leben hier so viel möglich erfassen, so haben. Ich habe es euch öfters gesagt, aber von mir war das eine Wende in mein Leben. Ich habe das Wald geliebt und ich habe Forstwirtschaft, die höhere Fachschule für Forstwirtschaft absolviert und das war meine Lust am Leben. Ich wollte noch eine Ausbildung machen zum Berufsjäger und dann bin ich zum Glauben gekommen. Und ich lief durch den Wald und ich spürte schon, Gott hat mich gerufen, ich soll einen anderen Weg gehen. Und ich lief durch den Wald und ich habe mir aus einer Jungerschaftsschule angemeldet und dann hatte ich eine Bestätigung bekommen, du kannst kommen. Und ich wollte eigentlich gar nicht. Aber ich hatte so eine Einigung, es war richtig. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ich laufte, das war herrlich, das war so im Herbst, das war wunderbar. Ich habe euch die Geschichte öfters erzählt, aber ich habe was ganz Wichtiges daraus gelernt. Es war wunderbar. Und ich sage zu Gott, Gott liebt es, wenn wir ehrlich sind mit ihm. Und ich sage zu Gott, ich kann das nicht aufgeben. Das habe ich geliebt, da habe ich vor gelebt, das war mein Leben. Ja, das kann ja nur Leute nachvollziehen, die den gleichen Tick haben, aber das ist nun mal so. Andere, die haben etwas anders. Ne? Und da spricht eine Stimme mir von einem Junggläubigen, ich wusste gar nicht, dass das der Heilige Geist ist. Lukas 18, Vers 29. Und dann suche ich diese kleine Bibel und dann sagt Jesus zu Petrus, wer Hausfrau, Acker und so weiter aufgibt, um meinen Wille wird in dieses Leben hundertfache zurückempfangen und in der Zukunft das ewige Leben. Ich musste sterben an meine Lebensausrichtung. Ja? Das, was ich eigentlich wollte, das musste ich ablegen, um das anzugeben, was viel besser ist. Eine andere Aussage, warum soll ich unbedingt das festhalten wollen, das ich doch nicht behalten kann, um nicht das zu nehmen, was mir nicht genommen werden kann. Ja? Und das sind diese kleinen Schritte in der Lebensheiligung und so weiter, sind das Schritte, wo wir immer Entscheidungen treffen. Und manchmal müssen wir das, was weltlich so sieht, nach einem Verlust das loszulassen, das sterben lassen und das andere anpacken und am Ende ist es ein Gewinn. Und so letztendlich geht es aber auch für unser ganzes Leben, dass wir es uns Gott hinlegen und wissen, dass er treu ist und dass der Herr Jesus gesagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und das ist schon festgelegt. Und das ist letztendlich auch das Ziel, mit dem wir leben und wo wir Kraft drauf schöpfen. Okay, ich höre auf. Vater im Himmel, ich danke dir für deine große Gnade, deine Liebe. Herr Jesus, du bist den Weg des Schmerzens gegangen und du kennst dich mit alles aus. Unsere Schwachheit, unsere Sünde, unsere Krankheit, unser Zu-Kurz-Kommen, alles hast du auf dich genommen. Herr, und diese Versuchung, ganz einfach das, ja, uns allen mal zu zeigen, dass du wirklich der König, der König und der Herr, der Herrn bist. Die hast du widerstanden und du hast gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt und du bist diesen Weg gegangen. Und wo es nach einem total menschliches Versagen aussah, Herr, hast du den großen Sieg errungen und hast du deine Königsherrschaft vor uns, Herr. Nicht vor dich selbst, du hattest sie schon, vor uns hast du die gegründet, Herr. Und den Weg freigemacht, dass wir Königskinder sein können und dass wir ewiges Leben haben, eine Beziehung mit dir und dass unser Ziel darin liegen darf, unser letztlicher Endziel, dass wir in der Ewigkeit bei dir sein werden und Teil deiner Herrlichkeit. Und so bete ich, Herr, dass du uns stärkst. Vater, ich bete um die Gnade, dass wir deinen Heiligen Geist hören können, dass wir bereit sind, ganz auf uns Vertrauen, ganz auf dich zu stellen. Herr, in dieser Welt, Herr, dich den ersten Platz zu geben und dein Reich auch innen durch uns, Herr, und für die Zukunft in die Ewigkeit zu wissen, dass uns nichts trennen kann von dir und dass wir deine Trost, deine Zusage ja hören und dass wir wirklich das behalten, was du uns geschenkt hast, so dass du die Krone, Herr, keiner uns die nehmen kann, sondern dass wir sie mit dir tragen, will. Ich danke für diese Gnade. Ich danke für deine Zuspruch über unser Leben, deine Hilfe und dass wir ja als Königskinder leben dürfen, mitten in Bedrängnissen, mitten in Versuchungen, Herr, mitten in Kämpfen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du das für uns errungen hast. Und ich danke, dass du uns begegnest, uns hilfst, uns stärkst, Vater. Dir gebührt alle Ehre. In Jesu Namen, Herr. Und ich danke, dass ich jede Einzelne an diesem Morgen segnen darf in diese herrliche Wahrheit. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dass wir versetzt sind, Herr, vom Reich der Finsternis ins Reich deines Sohnes durch dich selbst, Herr Jesus, weil Herr Jesus für uns den Weg frei gemacht hat. Danke, dass wir mit dieser herrlichen Perspektive leben dürfen und dass du bei uns bist. In Jesu Namen. Amen.